Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Heute geht es um etwas, was die meisten täglich benutzen: Salz. Wie viel davon sollten wir essen und wann wird es ungesund? Außerdem gehen wir der Frage nach, warum manche Menschen einen schlechten Orientierungssinn haben. Mein Name ist Wiebke Bolle und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr zuhört.
Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt.
Bevor es hier mit dem Interview losgeht, eine kurze Bitte in eigener Sache. Aha, 10 Minuten Alltagswissen hat die Chance, den Publikumspreis des Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information zu gewinnen. Damit das klappt, brauchen wir eure Unterstützung. Heißt, noch bis zum 20. Mai könnt ihr für Aha abstimmen. Den Link zum Voting stelle ich euch direkt in die Shownotes und sage schon mal Danke. Ob auf Kartoffeln, in der Suppe oder sogar Kuchen. Nahezu überall kommt Salz rein. Salz steht in jeder Küche, denn es sorgt für guten Geschmack. Doch immer wieder heißt es auch, zu viel davon ist ungesund. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass der Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf zusätzliches Salz verzichtet und nur das natürlich vorhandene Salz in Lebensmitteln isst. Tatsächlich essen die meisten zu viel Salz. Die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und die der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegen bei höchstens 5 bis 6 Gramm pro Tag. Hierzulande beträgt der Kochsalzverzehr, auch Natriumchlorid genannt, im Schnitt allerdings 10 Gramm. Wenn ihr dauerhaft zu viel Salz esst, kann das zu Bluthochdruck führen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigern. Die Nieren werden ebenfalls belastet, weil die das überschüssige Salz ausscheiden. Und auch das Mikrobiom, also die Bakterien im Darm, können sich verändern. Wenn euch das Thema Mikrobiom interessiert, auch dazu haben wir eine Folge gemacht. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Ganz ohne geht es aber nicht. Salz reguliert den Wasserhaushalt im Körper und ist essentiell für Verdauung und Muskeln. Wir brauchen die Elektrolyte Natrium und Chlorid, um zu funktionieren. Um mehr über einen gesunden Salzkonsum zu erfahren, sprechen wir heute mit Melanie Hümmelgen. Sie ist ärztliche Direktorin und Chefärztin an der Mühlenberg-Klinik in der Holsteinischen Schweiz. Hallo Frau Hümmelgen, schön, dass Sie heute da sind.
Hallo, guten Morgen.
Essen Sie selbst denn überhaupt noch Salz?
Also die Dosis macht das Gift, das wissen wir schon ganz lange. Und deshalb geht es gar nicht darum, überhaupt kein Salz mehr zu essen. Das gelingt uns auch ganz schwierig nur. Aber ich achte schon sehr darauf, übermäßigen Salzkonsum zu vermeiden. Da war ich immer schon sehr bewusst. Und als Kardiologin ist das natürlich ein großes Thema für mich. Jetzt bin ich zum Glück keine Risikogruppe und habe keinen hohen Blutdruck. Aber ich achte schon sehr drauf, das stimmt.
Warum nehmen denn die meisten Menschen zu viel davon zu sich?
Wenn ich mit Patienten über Salzkonsum rede, dann denken die meisten natürlich an das Salz auf dem Frühstücksei oder den Salzstreuer und sagen, das mache ich aber gar nicht so viel. Und dann müssen wir häufig erstmal hinschauen, wo überhaupt die Salzaufnahme passiert. Und das sind dann eben nicht die 3 Salzkrümel am Sonntag auf dem Frühstücksei, sondern wir nehmen über unsere Nahrung ganz häufig schon versteckte Salze auf. Und da sind vor allem Fertiggerichte, Fertigprodukte, hochverarbeitete Lebensmittel, viel Brot. Das sind ganz häufig so Salzquellen, wo die Patienten sagen, oh, das wusste ich gar nicht, dass darüber so viel Salz überhaupt schon kommt. Ich dachte, es geht immer um den Salzstreuer bei mir auf dem Tisch.
Und was passiert, wenn wir täglich 10 Gramm Salz oder eben noch mehr davon essen?
Na, Sie sagen gerade schon so 10 Gramm, das sind so die Studienergebnisse. Wenn wir mal gucken, was nimmt so der Durchschnittsmensch an Salz auf, dann sind es ungefähr so 10 Gramm. Natürlich sehr unterschiedlich, aber viele eben 10 Gramm. Das kann übrigens auch schon mal in einem Fertiggericht alleine drinstecken. Also das ist schon ganz schön viel. Und wenn wir die Empfehlungen anschauen, sowohl jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als auch der WHO, dann geht es so um 5 oder 6 Gramm max, was wir empfehlen, nicht zu überschreiten. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir die unbedingt brauchen. Das ist ungefähr so ein Teelöffel, so muss man sich das vorstellen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, Sie müssten auf Ex einen Teelöffel Salz essen, dann würden Sie wahrscheinlich sofort spucken müssen. Das machen wir gar nicht. Aber so viel steckt tatsächlich in unserer Nahrung drin. Und erstmal ist das Salz, das ist ja Natrium, vor allem Natriumchlorid, NaCl, erstmal nichts Schlimmes. Das braucht auch unser Körper für viele Stoffwechselvorgänge und für viele Prozesse, die unser Körper zur Energiegewinnung und für all diese biochemischen Dinge braucht, die in uns sind. Aber sich ganz salzfrei zu ernähren, das gelingt uns überhaupt nicht. Und das muss auch nicht sein. Gerade bei den älteren Patienten, die jetzt auch nochmal wassertreibende Medikamente nehmen, müssen wir eher gucken, dass der Natriumspiegel normal ist. Aber dieses Natrium und das Kochsalz, das greift eben auch ein in unsere Volumenregulation im Körper. Also wie schafft der Körper es überhaupt, überschüssiges Wasser wieder loszuwerden, genug Wasser bei sich zu behalten, den Blutdruck so aufzubauen, dass die Durchblutung jeder Zelle in unserem Körper wirklich auch gut funktioniert. Und das geht über ganz komplexe Prozesse und Stellschrauben, die in unserer Niere und Nebennieren passieren. Und dort greift eben ein übermäßiger Salzkonsum ein. Und gerade wenn wir über Blutdruck und Bluthochdruck sprechen, dann geht es jetzt inzwischen auch wirklich immer darum zu schauen, was können wir in der Ernährung tun über eine salzärmere Ernährung. Denn ungefähr die Hälfte der Bluthochdruckpatienten reagiert doch sehr gut auf eine salzbewusste Ernährung, sag ich mal. Und Bluthochdruck ist ja einer der Hauptrisikofaktoren für Durchblutungsstörungen, vor allem den Herzinfarkt und den Schlaganfall. Also da geht's um richtig was.
Genau, Sie sagen schon, eine Folge von zu viel Salzkonsum kann Bluthochdruck sein. Können da noch andere Krankheiten drohen?
Wir haben eigentlich immer gedacht, das ist das Hauptthema, der Bluthochdruck. Und das ist es sicherlich auch. Aber wir wissen inzwischen auch, dass ein zu hoher Salzkonsum Einflüsse auf unser Mikrobiom hat. Das wird ja in den letzten Jahren sehr viel erforscht. Also welche Bakterienvielfalt, welche Bakterien haben wir eigentlich in unserem Darm? Und da muss man sagen, dieser Darm, da geht es nicht nur darum um Ausscheidung, sondern der Darm ist auch ein Immunsystem. Und wenn wir das ganze Thema Immunsystem, Entzündung, wir nennen das Inflammation, anschauen, dann hat dieses Mikrobiom eine große Rolle. Wir erforschen das jetzt gerade erst, so ganz genau haben wir das alles noch nicht verstanden. Wir wissen aber, dass ein zu hoher Salzkonsum offenkundig auch negative Auswirkungen auf dieses Mikrobiom hat, also auf die Zusammensetzung der Bakterienstämme in unserem Darm. Und dann gibt es noch ein drittes Thema, und damit fangen wir ganz häufig banal an, und das kennen wir auch alle. Salz und fettig finden wir ziemlich lecker. Wenn wir jetzt so zum Beispiel an Chips oder andere Sachen denken, dann ist diese Kombination sehr salzig, ist eher so ein Appetittreiber, davon esse ich eher mehr. Und das in Kombination mit Fett zusammen ist natürlich eine unglaublich hohe Kaloriendichte. Wenn wir jetzt also über Übergewicht und Adipositas sprechen, dann hat salzige Ernährung und Salzzufuhr auch immer eine ganz wichtige Rolle, die wir uns anschauen, und spielt ganz häufig nochmal eine Rolle im Treiber, wie viel esse ich eigentlich. Also wenn wir über Adipositas und Übergewicht reden, spielt der Salzkonsum auch ganz häufig nochmal eine Rolle.
Kann sich der Körper denn von einem dauerhaft hohen Salzkonsum auch wieder erholen, quasi Salzfasten?
Ja, also der Körper reagiert da wahnsinnig schnell drauf. Es gibt gute Studien, gerade bei Bluthochdruckpatienten, wo man dann mal definiert sagt, man macht eine Salzreduktion und was passiert mit dem Bluthochdruck. Da sehen wir ganz, ganz schnell Effekte, und das sage ich dem Patienten auch immer. Es gibt ja so Tests, die man auch machen kann, ob man salzsensitiv ist. Dazu rate ich dem Patienten immer nicht, kostet Geld, wird von den Kassen nicht bezahlt. Aber ich empfehle meinen Bluthochdruckpatienten immer, das einfach mal auszuprobieren, weil sie merken einfach ganz schnell, ob sie eben zu diesen sogenannten salzsensitiven Menschen gehören für den Bluthochdruck, und wirklich mal konstant 4 Wochen drauf achten, was man zu sich nimmt, Fertiggerichte wirklich komplett zu vermeiden, beim Brot darauf zu achten, zu schauen, was trinke ich denn an Mineralwassern zum Beispiel, selber kochen, den Salzkonsum auch beim Zusalzen reduzieren, schauen, dass man mehr mit Kräutern arbeitet. Denn das ist ein Gewöhnungseffekt. Wenn Sie sehr salzig gegessen haben Ihr Leben lang und gerne auch gepökelt und Salamis und Cabanossis und viel und gerne Fertiggerichte gegessen haben, dann wird Ihnen das immer alles schal und fahl vorkommen. Das ist ein Gewöhnungseffekt, daran kann man sich aber relativ schnell gewöhnen. Und dann sehen wir sehr schnell die positiven Auswirkungen. Diese Auswirkungen auf den Darm und das Mikrobiom, das sind natürlich Langzeitergebnisse und Langzeitsachen. Da würde ich jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen erwarten, dass Sie überhaupt subjektiv einen Unterschied merken. Aber bei Ihrem Blutdruck ist es auf jeden Fall der Fall, wenn Sie zu ungefähr der Hälfte der Bluthochdruckpatienten gehören, die salzsensitiv sind. Insgesamt glauben wir, dass es ungefähr ein Drittel der Menschen sind, die auf Salzkonsum und Salzzufuhr besonders reagieren.
Vielen Dank auch für Ihre Tipps am Ende. Das war die Internistin und Kardiologin Melanie Hümmelgen.
Ja, sehr gerne.
In unserer Rubrik geht es jetzt um die Frage, warum manche Menschen einen schlechten Orientierungssinn haben.
Um zu verstehen, was heute passiert, müssen wir wissen, was bisher geschah.
Genau dafür gibt es unseren neuen Geschichtspodcast. Von politischen Intrigen im antiken Rom über die fanatischen Sektenführer in der frühen Neuzeit bis hin zu den großen Eroberern des Mongolischen Reichs und ihren Management-Skills.
Ich bin Joachim Telgenbüscher.
Ich bin Nils Minkmar.
Und wir finden heraus, was bisher geschah, um zu verstehen, was heute passiert. Höre, was bisher geschah, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
Ich verlaufe mich ja öfter mal. Das ist der richtige Weg, denke ich dann, und lande dann doch ganz woanders. Straßen und Häuser sehen für mich meistens gleich aus. Strecken kann ich mir erst dann merken, wenn ich sie mehrmals gelaufen oder mit dem Rad gefahren bin. Woran liegt das? Forscherinnen und Forscher gehen der Frage nach dem Orientierungssinn schon länger nach. Eine wichtige Rolle spielt die Genetik, heißt es oft. Etwa haben Entwicklungspsychologen der Queen Mary Universität in London 2020 verglichen, wie gut sich knapp 2600 eineiige und zweieiige Zwillinge durch eine virtuelle Umgebung navigieren können. So wollten sie überprüfen, ob Orientierungsfähigkeit in der Familie liegt. Sie haben herausgefunden, das stimmt, wenn auch nur in geringem Maß. Einen viel größeren Einfluss haben die Erfahrungen, die jeder von uns im Leben macht. Männer schneiden bei solchen Tests tendenziell besser ab als Frauen. Das liegt aber nicht daran, dass sie sich generell schlechter zurechtfindet als er. Das hängt vor allem von der Kultur und den Erfahrungen ab, die eine Frau macht. In den nordischen Ländern, wo die Geschlechter gleichgestellt sind, gibt es fast keine Unterschiede zwischen Mann und Frau in der Navigation. In Ländern des Nahen Ostens, wo Frauen die Umwelt kulturell bedingt nicht auf eigene Faust erkunden dürfen, finden Männer logischerweise besser ans Ziel. Hinzu kommt noch, Mädchen und Frauen haben gute Gründe dafür, sich um ihre persönliche Sicherheit zu sorgen. Sie sind oft vorsichtiger. In fremden Umgebungen werden sie vielleicht sogar nervös. Und das wirkt sich negativ auf ihre Navigationsfähigkeit aus. Auch die Persönlichkeit trägt dazu bei, ob wir uns eher verlaufen oder direkt den richtigen Weg finden. Manche erkunden gerne und spazieren durch die Welt, anderen macht das nicht so viel Spaß. Menschen, die Rennrad fahren oder wandern, haben oft einen besseren Orientierungssinn, wie die Kognitionspsychologin Mary Hegarty von der University of California festgestellt hat. Das gilt übrigens auch für Gamer, denn oft geht es in den Videospielen um die Erkundung virtueller Räume. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gerne auf allen Plattformen, zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music. Bei Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns bewerten. Und wir freuen uns auch über eure Fragen. Schreibt einfach an wissen@welt.de.